Restart. Legal Insights zur Sanierung von Unternehmen.
In der Krise beweist sich der Charakter.
An den Scheidewegen der Sanierung stehen keine Wegweiser.
Aus den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man etwas Neues bauen.
Die Lösung ist immer einfach, man muss sie nur finden.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Restart zur Sanierung von Unternehmen. Heute wieder, wie immer, mit Herrn Gerhard Müller von Falk & Co. Herzlich willkommen.
Ja, danke, dass ich wieder dabei sein darf.
Und als Gast Dr. Gregor Führig von Falk & Co., Steuerberater und Spezialist für Steuern, auch in der Insolvenz.
Ja, guten Tag, schön, dass ich hier sein kann.
Ja, freut mich, dass wir heute die dritte Folge gemeinsam aufnehmen.
Also beim letzten Mal hatten wir ja bereits gesprochen über die steuerliche Behandlung von Verlusten bei der Abwicklung, haben diverse Aspekte beleuchtet, einmal die Tücken der Mindestbesteuerung und haben uns auch nicht nur mit der Zukunft beschäftigt, sondern auch ein Stück weit mit der Vergangenheit. Das heißt, welche Möglichkeiten gibt es noch, Schätze aus der Vergangenheit zu heben, seien es jetzt bereits geleistete Vorauszahlungen oder vielleicht durch einen Verlustrücktrag dann auch einen körperschaftsteuerlichen Erstattungsanspruch zu heben. Dabei sind einige Aspekte zu kurz gekommen, zum Beispiel die Frage der Rechtmäßigkeit überhaupt dieser Mindestbesteuerung im Abwicklungsfall. Denn das, was der Mindestbesteuerung ja als Gedanke zugrunde liegt, ist die Tatsache, dass das Unternehmen fortgeführt wird und in Zukunft dann ja weiterhin Gewinne erzielen wird. Das ist ja in einem Abwicklungsfall, sei es jetzt in der Liquidation oder in der Insolvenz, nicht so.
Genau, das ist gerade der Gedanke. Es wird im Grundsatz immer fortgeführt und über diesen Mindestbesteuerungssockelbetrag 60% bzw. 70% ist eine gewisse Nutzung möglich und über die Zeit wird sich das schon wieder kompensieren. Kurzum, man kann die Verluste absolut in voller Höhe nutzen, aber halt zeitlich gestreckt. Das ist so der Gedanke und so kann man auch argumentieren, ja, dann ist es auf jeden Fall noch verfassungsgemäß im Sinne einer gleichmäßigen Besteuerung. Jetzt im Rahmen einer Abwicklung haben wir natürlich das Problem, die insolventen Unternehmen werden ja schon ordentlich Verlustvorträge angehäuft haben. Wenn jetzt im Rahmen der Abwicklung Gewinne auftauchen, was ja durchaus auch mal der Fall sein kann, gewinnträchtige Veräußerung zum Beispiel von einem Filetgrundstück in einer sehr guten Lage, dann laufen wir sofort wieder in die Mindestbesteuerung rein, obwohl wir sehr hohe Verlustvorträge im Zweifel haben. Wir haben ja das Beispiel gehört vom Herrn Bührmann, bei 5 Millionen Gewinn und 10 Millionen Verlustvertrag können wir trotzdem nicht alles verrechnen und zahlen immerhin noch rund eine halbe Million Steuern mindestens. Das kann ja eigentlich nicht sein und im Rahmen der Abwicklung hat man ja dann auch keine Chance mehr, die anderweitig zu nutzen. Übertragen geht auch nicht. Da gibt es ja auch bestimmte Regelungen, die das verhindern. Man kann auch nicht einfach die Verlustvorträge sozusagen handeln. Das wäre der Mantelkauf, also der Mantelkauf einer Verlustgesellschaft. Die gehen schlichtweg unter. Und das ist nach meinem Dafürhalten eigentlich ungerecht. Es ist nicht gleichmäßig in der Besteuerung und damit verfassungswidrig. Deswegen ist es auch tatsächlich anhängig beim Bundesverfassungsgericht.
Seit 10 Jahren, richtig.
Seit 2014 ist es anhängig und ich glaube, seit 2 Jahren kündigt das Bundesverfassungsgericht immer wieder auf der Internetseite an. Sie werden es jetzt dieses Jahr aber auch wirklich abschließen, das Verfahren. Ich habe vor kurzem geschaut, für 2024 ist es wieder angekündigt zur Abwicklung, also das Urteil. Wir sind mal gespannt, kann sich vielleicht noch ein bisschen ziehen. Ich bin eigentlich relativ optimistisch, dass da ein positives Ergebnis rauskommt, dass in solchen Situationen wie bei der Abwicklung tatsächlich eine Ausnahme gestattet sein muss, dass man den Verlustvortrag tatsächlich ausnahmsweise in voller Höhe nutzen kann. Ein bisschen auch der Gedanke wie beim Sanierungserlass beziehungsweise der Sanierungsbefreiung, auf die wir ja auch noch zu sprechen kommen, dass man ausnahmsweise den Verlustvortrag tatsächlich in voller Höhe nutzen kann, um die volle Verlustnutzung zu gewährleisten und nicht auf Scheingewinne Steuern zahlen zu müssen.
Was hat denn das für eine praktische Konsequenz, wenn das Verfassungsgericht jetzt so entscheidet, wie wir hoffen, dass die Mindestbesteuerung im Fall der Abwicklung nicht verfassungsgemäß ist? Kann ich dann direkt in die Hände klatschen und sagen Hurra oder muss ich mich dann in jedem Einzelfall trotzdem wieder durchklagen?
Also es kommt erstmal darauf an, wie das Bundesverfassungsgericht entscheiden wird. Es wird ziemlich sicher die Regelung nicht für nichtig erklären, also nachträglich für rechtswidrig von Anbeginn an. Ich vermute, sie wird es nur als nicht verfassungskonform beurteilen im Sinne von, der Gesetzgeber muss nacharbeiten und alle jetzt offenen Fälle werden dann nach meiner Einschätzung sowas bisher auch dann entsprechend gelöst. Das heißt, alle Fälle, die noch kommen oder noch offen sind, die kann man dann sicherlich anfechten. Und im Rahmen eines Bundesverfassungsgerichtsurteils ist mir zumindest noch kein Nichtanwendungserlass der Finanzverwaltung bekannt geworden. Also Nichtanwendungserlasse werden nur auf BFH-Ebene erlassen. Beim Bundesverfassungsgericht traut man sich das dann glücklicherweise nicht mehr. Also wie das Bundesverfassungsgericht entscheidet, abhängig davon. Aber ich denke schon, es wird so entscheiden, dass man zumindest alle offenen Fälle dann aber auch so durchlösen kann, dass man tatsächlich den Verlustvortrag in voller Höhe nutzen kann.
Das heißt ganz konkret jetzt, wenn ich dabei bin, noch offene Erklärungen habe, dann muss ich dort einen Vorbehalt erklären oder wie wird das rein technisch gelöst, sodass ich davon auch profitieren kann, für den Fall, dass Sie Recht behalten, dass das Bundesverfassungsgericht sagt, das ist nicht fair, dass ich die Verluste dann definitiv nicht mehr nutzen kann und dennoch Steuern bezahlen muss, weil ich in der Abwicklungsphase aus irgendwelchen bilanziellen Effekten wegen der Aufdeckung stiller Reserven oder anderer Themen dann Gewinne noch habe. Was muss ich da machen, dass ich das nutzen kann?
Weil ich würde mich niemals darauf verlassen, dass das Bundesverfassungsgericht sowas rückwirkend für nichtig erklärt. Ich glaube es auch nicht. Deswegen muss man auf jeden Fall die Steuerfälle offen halten. Will heißen, wenn einem die volle Verlustverrechnung versagt wird mit der Mindestbesteuerung, wozu die Finanzämter ja verpflichtet sind, weil es ja noch im Gesetz steht, müssen sie in dem jeweiligen Bescheid entweder darauf achten, dass das für vorläufig schon erklärt wird, wegen der Bundesverfassungsgericht-Rechtsprechung. Müsste, glaube ich, auch so sein. Wenn nicht, muss man auf jeden Fall Einspruch einlegen, Antrag auf Vorläufigkeitserklärung in diesem speziellen Fall, beziehungsweise man lässt den Einspruch einfach ruhen unter Berufung auf das Bundesverfassungsgericht. Und da hat man dann auch einen Rechtsanspruch.
Also der Steuerberater wird das machen dann, wenn er gut ist.
Ja, das muss er definitiv machen. Das muss er auch offen halten, wenn nicht ohnehin schon die Vorläufigkeitserklärung drin ist. Das weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf. Aber ein Steuerberater schaut, wird es schon für vorläufig erklärt, dann ist es okay, dann kann man es so lassen. Wenn nicht, stellt man den Antrag entsprechend. Ganz sicher.
Sehr schön. Sicher. Na, ein interessanter Aspekt, ja.
Dreijähriger Besteuerungszeitraum, vielleicht noch ganz kurz.
Also wenn man sich nicht aufs Bundesverfassungsgericht verlassen will, so oder so, kann man natürlich auch ein bisschen gestalten. Also was sich offensichtlich anbietet, mit der Öffnung des Insolvenzverfahrens hat man Wahlrecht, dass man Abwicklungszeitraum, auch Besteuerungszeitraum für 3 Jahre nimmt. Also zum Beispiel Insolvenzeröffnung Anfang 21, dann kann man bis Anfang 24 3 Jahre, also 21, 22, 23 zusammenfassen und dann natürlich schön Verluste und Gewinne, das sind ja laufende Gewinne, da greift nicht die Mindestbesteuerung, die kann man mal schon schön miteinander verrechnen.
Das wird dann so behandelt, wie wenn das ein Geschäftsjahr wäre.
Ganz faktisch. Genau, wie wenn es ein Geschäftsjahr wäre, dann könnte man zum Beispiel in einem Jahr auf Forderungen verzichten, wenn man das will, die Gesellschafterdarlehen, darauf könnte man verzichten und die Erträge daraus mit den laufenden Verlusten, die ja sicherlich auch anfallen werden, verrechnen.
Wie weit kann ich zurückgehen? Also wenn ich jetzt Mitte 24 den Antrag stelle, kann ich dann auch zurückgehen?
Dann können Sie noch, da gibt es sogar noch ein Wahlrecht, das Ihnen die Finanzverwaltung auch noch gewährt. Da können Sie sogar noch zu Anfang 24 zurückgehen.
Also aber ich komme nicht in 23.
Nein, das können Sie nicht. Nur unterjährig können Sie zumindest zum Jahresanfang springen, was aber auch schon gut ist, weil da denke ich gerade am gegen Ende, also vor Antrag, werden ja die meisten Verluste regelmäßig angefallen sein. Das ist sicherlich auch nochmal eine lohnende Überlegung wert zur Gestaltung. Und wenn halt alles nichts hilft, muss man sich überlegen, muss ich wirklich auf die Forderung verzichten, gerade die direkten Gesellschaft, also die Muttergesellschaft im Zweifel, sollte dann die Forderung stehen lassen mit einem wirksamen Rangrücktritt. Das muss immer mit Steuerberatern und Anwälten geklärt werden, dass das sowohl steuerrechtlich als auch insolvenzrechtlich hält. Und dann lässt man die einfach stehen, meldet die Gesellschaft zur Löschung dann an. Und nach meiner Erfahrung, die Registergerichte spielen da auch mit bei den direkten Mutterdarlehen, also Gesellschafterdarlehen durch die Mutter. Auch steuerrechtlich ist das eigentlich gut abgesichert durch einen Erlass der Finanzverwaltung. Und nach meiner Erfahrung läuft es eigentlich auch immer gut durch. Ich hatte vor kurzem einen Fall, da lief das komplett durch, sogar ohne weitere Nachfragen des Finanzamts. Also das ist schon eine erprobte Gestaltung.
Aber das muss man natürlich erstmal kennen, ne? Also Kennt der normale Feld-, Wald- und Wiesensteuerberater diese Aspekte?
Möglicherweise nicht.
Also da ist es, glaube ich, wichtig, dann tatsächlich jemanden dann in der Insolvenz zu haben, der da zu Hause ist mit diesen Spezialthemen. Ne? Das, glaube ich, kann man sicher so sagen.
Und gilt genauso für die Liquidation vielleicht noch als Nachsatz.
Ja, klar. Ja. Sehr schön. Ja, vielen Dank. Detailaspekte aber wichtig. Jetzt mach aus einem Geschäftsjahr 3 für die Steuer spannend, was man alles tun kann. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Führig.
Danke auch.
Herr Müller. Und dann bis zur nächsten Folge. Danke auch.